Guten Morgen, auch von meiner Seite, auch an den Empfangsgeräten. An der Stelle würde ich mich normalerweise vorstellen, aber ich glaube, Vin hat schon einmal erwähnt. Ich bin Tobias, hallo, für die, die mich nicht kennen. Gut, bevor das Volk Israel ein Königreich wurde, nach der Staatsgründung, bevor es ein Königreich wurde, in der Zeit dazwischen, war das Volk eine sogenannte Theokratie. Ja, schweres Wort. Heißt nichts anderes, dass das oberste Staatsoberhaupt Gott ist. Und Gott hatte dafür ganz gut gesorgt, hatte also Gesetze erlassen oder Regelungen geschaffen und so weiter. Und das wäre alles gut, wenn das Volk Gott im Mittelpunkt behält. Und genau da fängt dann das Problem an. Ja, die wohnen jetzt in dem, was auch das heutige Israel ist, also in diesem Küstenstreifen am Mittelmeer, und stellen fest, es gibt auch Götter außenrum, es gibt auch Völker außenrum, denen geht es auch nicht so schlecht. Lass uns doch mal Götter adaptieren von denen, lass uns die doch mal übernehmen und so weiter. So. Und in dem Augenblick fängt dann immer das Problem an. Wenn das Volk Israel zu Gott sagt, pass mal auf, wir versuchen es mal ohne dich, wir machen mal mit einem anderen Gott hier, dann hat Gott gesagt, okay, gut, dann seht mal zu, wie ihr ohne mich klarkommt. Und das hat in der Regel immer zur Folge, dass dann irgendwelche benachbarten Völker, meistens auch die, deren Götter man sich geliehen hatte, dann kamen und sich bei Israel bedienten. Also entweder haben sie Israel nur in Anführungsstrichen überfallen und ihnen alles weggenommen, was sie hatten, oder sie sind gleich einmarschiert und haben das Volk übernommen. Auf jeden Fall führte das dann immer dazu, dass Israel dann irgendwann zu dem Punkt gekommen ist, wo sie gesagt haben, oh, vielleicht doch wieder zurück zu Gott. Und dann haben sie angefangen, zu Gott zu schreien, und Gott hat Erbarmen mit seinem Volk und schickt jemanden, der dann Israel wieder zurückführt zu Gott und dann auch dazu führt, dass Israel wieder befreit wird von denen, die sie unterdrückt haben. Und das ist tatsächlich mehr als einmal vorgekommen. Das ist und zwar immer dieser Kreislauf, weil es dann dazu führte, der sie dann gerettet hatte, der blieb dann eine Zeit lang an der Macht, und solange der sozusagen da war und ihnen geholfen hat, auf Gott zu schauen, ging es ihnen gut. Der ist irgendwann den Weg allen Irdischen gegangen, und schön war das Volk wieder auf sich alleine gestellt und hat sich die nächsten Götter gesucht. Und dann ging das ganze Ding von vorne los. Ja? Und dieser Zyklus, der ist im Buch Richter beschrieben. Ja, die Frauen und Männer, die da sozusagen von Gott berufen worden sind, das waren die Richter, weil die dann einen Großteil ihres Lebens auch damit verbracht haben, als Richter sozusagen, als oberster Interpret des Gesetzes Gottes zu fungieren und sich um das Volk zu kümmern. Und wir sehen, das ist im Buch Richter, geht dieser Kreislauf 12-mal durch. Und einen von diesen Kreisläufen möchte ich mir heute mit euch angucken, und zwar den 5. Und das ist der Richter Gideon. Ja, was Gideon so bezeichnet, ist, Gideon war ein Feigling. Und da kann ich mich ganz gut mit identifizieren. Das geht mir manchmal auch so. Denn die erste Situation, die wir sehen, also Israel hat sich wieder entschieden, sich irgendwelchen anderen Göttern zuzuwenden. Und jetzt sind es die Midianiter und die Amalekiter, irgendwelche Nachbarvölker, die sich also entscheiden, sich am Buffet Israels zu bedienen. Und denen im Grunde genommen jedes Mal, wenn die Ernte kommt, kommen auch die Midianiter und die Amalekiter und nehmen sich das alles. Und das geht mehrere Jahre in Folge. Und irgendwann hat Israel wieder die Schnauze voll und sagt zu Gott, Gott, du musst doch endlich jemanden schicken. Und Gott schickt dann tatsächlich einen Propheten, der sagt, Leute, ihr wolltet das doch. Ja, ihr wusstet, was auf euch zukommt, und ihr habt euch trotzdem dagegen entschieden, mir zu folgen. Aber Gott erbarmt sich auch und wendet sich an Gideon. Und wir sehen Gideon das erste Mal, als Gott ihm erscheint, versteckt sich Gideon in einer Weinpresse. Und die Weinpressen damals waren relativ groß, und die waren vor allen Dingen teilweise in den Boden eingelassen, also eingehauen in den Felsen. Und Gideon hat es genutzt, weil er dann in dieser Weinpresse sein Getreide verarbeiten konnte, ohne dass man ihn sehen konnte. Ja, das heißt, er hat sich da drin versteckt. Und wenn dann die Midianiter kamen und ihm sein Getreide wegnehmen wollten, dann haben sie ihn im Grunde erst gesehen, als sie genau vor der Weinpresse standen. Und da sind sie halt nicht hingekommen. Und deswegen konnte er da relativ unbesorgt arbeiten. Aber Gott findet ihn da und erscheint in Form eines Engels und stellt sich hin und sagt, Gott mit dir, du Held. Und Gideon überlegt kurz und sagt, Gott mit dir ist ein bisschen stark. Denn ehrlich gesagt, genau das erleben wir gerade gar nicht. Gott ist nicht mit uns. Und dann sagt der Engel Gottes, ja, aber das ist doch der Grund, warum ich hier bin. Ich bin hier, weil ihr zu mir gerufen habt und weil ich euch befreien will. Und dafür habe ich mir überlegt, nehme ich mir dich. Und dann sagt Gideon, ja, nee. Denn, also ich bin sowieso, also kleinster Stamm Israels, kleinste Familie im Stamm und auch noch der jüngste der Familie. Ich bin der absolut Falsche, den du dir aussuchen könntest. Außerdem habe ich Angst davor, aber gut. Und Gott bleibt dabei aber. Und offenbart sich Gideon auch, das ist eine ganz komische Geschichte, finde ich, lässt sich von Gideon was zu essen machen. Gideon rennt also in sein Zelt und was ich immer spannend finde an den biblischen Geschichten, wenn die was zu essen machen, das ist nicht, die schlagen kein Ei in die Pfanne, sondern die müssen das Lamm, was sie da gleich präsentieren, erst noch töten. Und für irgendjemand, der schon mal ein ganzes Tier gegart hat, weiß, das dauert. Aber gut. Ne? Und er bereitet also dem Engel da also einen Lamm vor und Brot und so stellt es dem Engel hin. Und der Engel sagt, ja, ich esse das sowieso nicht, ich brauche das nicht zu essen, aber stell es mal auf den Felsen und berührt es mit seinem Stab und der Felsen verzehrt dann dieses Essen als Opfer. So, und in dem Augenblick weiß Gideon, okay, ich rede tatsächlich mit Gott. Hier ist nicht einfach nur jemand aufgetaucht. Und dann sagt kommt Gott nochmal abends zu ihm, nachts zu ihm und sagt, pass auf Gideon, ich habe den ersten Auftrag für dich. Du weißt, dein Vater ist der Dorfpriester. Und dein Vater hat hat einen Altar für Baal. Baal war, das ist so ein bisschen so ein Allerweltsname für Götter in dem Bereich, also irgendeine männliche Gottheit. Und dann hat, dem Namen muss ich tatsächlich nachgucken, wie die gute, ach, naja, ist auch egal jetzt. Ich würde den Namen einmal erwähnen und dann würdet ihr ihn wahrscheinlich sowieso wieder vergessen. Also es gab auch noch einen Pfahl für eine weibliche Gottheit. Die war eine Meeresgöttin und weibliche Gottheiten hatten häufig einen geschnitzten Holzpfahl. So. Und Gott sagt zu Gideon, pass auf, geh hin, zerstör den Altar, zerstör diesen Pfahl, baue aus dem Altar einen neuen Altar für mich und, naja, hast ja schon Holz, dann bringst du noch zwei Rinder und opferst mir auf diesem Altar. Und Gideon, ja, der jetzt Gott begegnet ist, ist also voller Mut und sagt sich, ich mach das nachts, wenn keiner sieht. Ja? Nimmt sich dann noch, weil es ja geheim bleiben soll, 10 von seinen Angestellten mit, die ihm dabei helfen. Und zerstört also nachts den Altar seines Vaters, zerstört diesen Pfahl und opfert Gott darauf. Und am nächsten Morgen passiert, was passieren muss. Das Volk sieht diesen oder sein Dorf, da sieht es und sagt, irgendjemand hat den Altar zerstört. Das ist furchtbar. Ja, uns geht es schon so schlecht und jetzt zerstört ihr auch noch den Altar unseres Gottes. Und es dauert nicht wirklich lange, bis die Leute wissen, dass es Gideon war. Ich meine, der hatte 10 weitere Leute dabei. Was hat er erwartet? Ja? Aber die zeigen nun auf ihn und sagen so, Gideon war's. Und die kommen zu Gideons Vater hin, weil Gideon sich bei seinem Vater versteckt hatte. Und sagen, gib uns deinen Sohn raus. Und jetzt reagiert der Vater, finde ich, unglaublich faszinierend. Weil man ja auf der einen Seite sagen muss, der war der Priester. Das heißt, das war sein Lebensunterhalt. Der Sohn hat gerade den Lebensunterhalt des Vaters zerstört. Aber der Vater wendet sich an das Volk und sagt sinngemäß, wenn Baal wirklich Gott ist, dann soll er sich selbst kümmern. Ja? Wenn Baal wirklich Gott ist, dann kann er sich selber an Gideon rächen, dafür, dass Gideon den Altar kaputt gemacht hat. Und ich persönlich finde diesen Satz super, weil das so ein schöner Punkt ist. Woran erkennt man einen Gott? Ein Gott ist jemand, der auch was machen kann. Das finde ich super. Und das Volk lässt tatsächlich dabei bewenden. Die hören sich das also an und lassen es dabei stehen und lassen dann Gideon in Ruhe. Die geben ihm noch einen Namen mit, nennen ihn Jerubabel, was heißt der Baal erzürnt hat. Oder der, ja. Also im Grunde genommen sagen sie, Eigentlich warten wir nur darauf, bis Baal kommt und sich rächt. Aber es passiert nicht. Was stattdessen passiert ist, die Amalekiter und die Midianiter sind jetzt, langsam haben sie es genug, sozusagen sich immer nur am Volk Israel zu bedienen. Also kommen sie ins Land in einer unzählbar großen Menge, um das Land zu erobern. Und Gott kommt zu Gideon und sagt: Gideon, nächste Aufgabe, besieg mal dieses feindliche Heer. Und Gideon sagt: okay, alles klar. Und zieht durch die Lande, zieht zu den anderen Stämmen und holt sich von den anderen Stämmen so viele Soldaten, wie er kriegen kann, oder so viele Männer. Denn richtig gut ausgerüstete Soldaten werden es nicht gewesen sein, denn das Erste, was diese Völker immer machen, wenn die bei Israel einfallen, ist die ganzen Waffen wegnehmen, weil es das dann in der Zukunft leichter macht. Ja? Und er schafft es tatsächlich, 22.000 Leute zusammenzusuchen. Und kommt nun also zu diesem Heer hin und sieht es und denkt sich: ja, nee, weiß ich nicht, ob ich das jetzt schaffe. Ja? Die Angst kommt zurück. Ich meine, bisher war es nur dieser Altar, das war noch überschaubar, aber jetzt plötzlich ist es ein Heer, was so groß ist, dass niemand es zählen kann. So, und er geht zu Gott hin, und es ist eine der bekanntesten, also ich glaube, die bekannteste Geschichte von Gideon ist nämlich, dass er gesagt hat: ich habe hier ein Stück Wolle, Gott, ich lege das mal hier hin, und wenn es morgen früh nass ist und der Boden außenrum trocken, dann glaube ich dir, dass du mit mir bist. Am nächsten Morgen ist dieses Stück Wolle so nass, dass er eine ganze Schüssel ausbringen kann, und der Boden ist knochentrocken. Gideon ist also sehr überzeugt und sagt deshalb zu Gott: wir machen das noch einmal andersrum. Ja, morgen früh, es hätte gar sein können, dass das irgendjemand hat da was draufgekippt oder ich kann ja alles Mögliche passieren. Ne? Morgen machen wir das andersrum, morgen ist der ganze Boden nass und das Stück Wolle ist trocken. Und gesagt, getan, am nächsten Morgen ist genau das der Fall, der ganze Boden ist nass, das Stück Wolle ist trocken. Und jetzt weiß Gideon: okay, Gott meint es tatsächlich ernst. Und Gott kommt dann auch nochmal zu ihm und sagt: Gideon, pass mal auf, die 22.000 Leute sind super, aber die sind mir ein bisschen zu viel. Wir müssen hier mal reduzieren. Damit du nicht am Schluss das Gefühl hast, das sagt Gott nicht explizit, aber dass du nicht am Schluss das Gefühl hast, dass du das geschafft hast mit deinen 22.000 Leuten. Und er sagt also zu Gideon: pass mal auf, das Erste, was du tun sollst, und das finde ich total sympathisch von Gott, geh hin zu dem Heer und bitte alle Leute, die Angst haben, nach Hause zu gehen. Ja, super, 12.000 Leute gehen nach Hause. Und Gideon steht da jetzt mit 10.000 und Gott sagt: 10.000 sind mir immer noch zu viel. Wir machen jetzt mal Folgendes, wir gehen jetzt mal zusammen runter zu diesem Wasser und du lässt die Leute trinken und du schickst alle nach Hause, die das Wasser in die Hand nehmen und aus der Hand trinken, und du behältst alle, die sich bäuchlings hinlegen und das Wasser direkt mit dem Mund auflecken. Ja? An der Stelle, wenn ich Gideon wäre, würde ich mir an der Stelle denken: okay, dann bekämpfe ich die Feinde halt alleine. Denn, also, kennt irgendjemand von euch irgendjemanden, der sich auf den Bauch legen würde und das Wasser auflecken würde? Also, abgesehen von Kindern, die Tiere spielen, aber ich auch nicht. Tatsächlich aber 3%. 300 Leute bleiben zurück, weil sie sich auf den Bauch gelegt haben und das Wasser aufgeleckt haben. Was sich Gott dabei gedacht hat, keine Ahnung. Ich habe in meinem Leben viele Interpretationen gehört, warum das total wichtig ist, dass es diese Leute gab, die das auflecken. Ich fand keine davon befriedigend, muss ich gestehen. Und ich glaube, Gott wollte einfach nur eine total kleine Zahl von Leuten haben und hat sich überlegt: gut, das ist ein gutes Kriterium. Ich meine, der kannte die Leute ja auch, der wusste ja, wer sich da hinlegt. Ne? So, und diese 300 Leute lassen sich jetzt von den anderen 9.700, die ja jetzt nach Hause gehen, noch alle Trompeten da lassen und essen. Ja, wir haben an dieser Stelle keine Erwähnung von Waffen oder Rüstung in irgendeiner Weise. Und es ist auch okay, denn neben den Trompeten kriegt jeder von diesen 300 Leuten eine Fackel, die in einem Krug drin steckt. Steckt deshalb in dem Krug drin, damit man das Feuer nicht sehen kann. Ich habe ehrlich gesagt ich habe es nie ausprobiert, ob das funktioniert. Ich fände es mal spannend. Aber ist egal. Und Gott ist aber, Gott kennt Gideon. Und Gideon wäre wahrscheinlich am Anfang mit den 12.000 Leuten nach Hause gegangen, die Angst haben Ja? Denn Gott sagt zu Gideon, wenn du noch nicht überzeugt bist, dass wir das heute machen, dann nimmst du deinen Diener und ihr schleicht euch mal ins Lager ran und hört mal, was die so erzählen. Und Gideon nimmt seinen Diener und schleicht mit dem ans Lager ran und hört also den Wachen zu und kriegt ein Gespräch mit zwischen ein paar Soldaten, die sich über Gideon unterhalten. Und da sagt der eine, also ich weiß ja nicht, ich glaube, das mit Gideon, das ist nicht so eine gute Idee. Ich glaube, das wird nicht gut ausgehen für uns. Und die anderen widersprechen ihm da jetzt auch nicht. Ja? Und dann sagt er, ich hatte nämlich heute Nacht einen Traum gehabt, dass ein riesen Brotleib den Berg runterrollt, auf unser Lager fällt und uns alle platt drückt. Und ich glaube, das ist Gideon. Und alle, ja, das ist gut möglich. So. Und Gideon hört es und denkt sich, okay, wenn die sogar schon träumen von mir, ist ein gutes Zeichen. So. Und die Kampfstrategie, in Anführungsstrichen, die Gideon jetzt macht, ist, er teilt diese 300 Leute in drei Gruppen ein und verteilt die rings um ums Lager, also so an drei Stellen ums Lager rum und sagt, pass auf, ihr macht, was ich mache. Und als es dunkel genug ist, nimmt Gideon seinen Topf, zerschlägt den und daraufhin zerschlagen alle anderen, diese anderen 300 Leute zerschlagen auch ihre Töpfe. Und das hat erstmal macht es natürlich eine Menge Krach und zum Zweiten stehen jetzt plötzlich Fackeln, wo vorher noch keine zu sehen waren. Das heißt, das Lager sieht plötzlich außenrum Krach und Licht. Und dann nehmen die ganzen ihre Trompeten, pusten in die Trompeten rein und wenn sie mal nicht pusten, schreien sie für Gott und für Gideon. Und ansonsten machen sie nichts. Und der Effekt ist aber, dass diese Verunsicherung, die im Lager herrscht, dazu führt, dass die Freund und Feind nicht mehr auseinanderhalten können. Was eigentlich recht leicht wäre, weil es ja nur Freunde gibt im Lager, aber irgendwie schaffen die das nicht und fangen an, sich also gegenseitig zu töten. Bis auf ein paar Offiziere, die offensichtlich die Situation ein bisschen schneller begriffen haben und fliehen, aber die werden dann von Gideon und von Gideons Männern eingefangen. Und ab dem Augenblick geht es Israel wieder gut. Das feindliche Volk ist besiegt und Gideon bleibt dann noch 40 Jahre lang an der Macht. In den 40 Jahren bleibt es dabei, dem Volk Israel geht es gut. Naja, und dann stirbt Gideon und dann kommen sie wieder auf die Idee, sich neue Götter zu suchen und dann fängt das Ganze wieder an. Ich glaube, mit Tola geht es dann weiter, aber also kommt dann der nächste Richter. So. Und für mich ist diese Geschichte spannend oder auch grundsätzlich diese Kreisläufe, die sich da in Richter zeigen, weil ich zumindest diese Wellen in meinem Leben kenne. Ja, ich kenne das bei mir, dass in Zeiten, wo ich Gott sehr nahe bin, da erlebe ich, dass Gott Dinge macht. Und man muss ja, wenn man sich Gideon anguckt, Gideon leistet ja nicht wirklich was. Ja, die Tatsache, dass Gott ihn am Anfang Held genannt hat, war sowieso spannend, weil er zu dem Zeitpunkt ja noch nichts gemacht hatte. Ich habe Held mal nachgeguckt und ein Held ist jemand, der etwas Heldenhaftes tut. Oder? Und etwas Heldenhaftes ist etwas Außeralltägliches zum Wohl der Menschen. Also irgendwas, was nicht gewöhnlich ist und was den Menschen um ihm oder um ihr dient und Gutes tut. Meine Frau hatte mich in dem Zusammenhang gefragt, ob sie für Mittagkochen eine Heldin ist. Ja, weil das ja, wenn sie das jeden Tag macht, ist es ja nicht außeralltäglich. Ich habe ihr dann gesagt, dass das aber schon außeralltäglich ist für alle anderen, denn die anderen kochen keinen Mittag und deswegen, also vor allem unsere Kinder nicht. Und deswegen müsste sie aus der Perspektive meiner Kinder eigentlich ein Held sein. Gut. Aber das sozusagen das Heldenhafte in Anführungsstrichen bei Gideon ist nur, dass er Gott vertraut. Denn Gott macht alles andere. Von so ein paar Details abgesehen. Ich meine, Gideon hat den Altar tatsächlich selbst zerstört. Aber er hatte Hilfe dabei. Ne? Und so weiter. Ja? Und so erlebe ich das zumindest in meinem Leben auch, dass es Phasen gibt, wenn ich Gott sehr nah bin, dass ich dann erlebe, dass Gott Dinge freiräumt und sich um Sachen kümmern. Und wenn ich mich bewusst dagegen entscheide, was auch manchmal vorkommt, wo ich sage, Gott, muss das jetzt wirklich so sein? Kann ich das nicht? Das sieht viel leichter aus, ja? Wiegt des geringsten Widerstandes so ein bisschen. Erlebe dann häufig, dass Gottes Idee wahrscheinlich doch die bessere gewesen wäre. Und eine Sache, die das Volk Israel an dieser Stelle schon erkennt tatsächlich, ist, dass sie sind erst fünf Zyklen durch mit Gideon und erkennen aber, eigentlich wäre es günstig, wenn wir jemanden hätten, der dauerhaft da bleibt. Und deshalb bieten sie tatsächlich Gideon am Ende seines Lebens oder sozusagen in der späteren Phase seines Lebens den Thron an und sagen, wir würden dich gerne zum König wählen. Du sollst unser König sein. Und Gideon widerspricht und sagt, nee, machen wir nicht. Und deshalb geht es mit den Richtern erstmal noch weiter. Aber dieser Zyklus, dass es so immer in dieser gleichen Art vorangeht, das endet tatsächlich erst, als Israel zu einem Königtum wird und aufhört, eine Theokratie zu sein. Und wenn wir uns jetzt fragen, sozusagen, was heißt das für mich? Das frage ich mich immer gerne, wenn ich die Bibel lese, was heißt dann das für mich? Dann kommen wir genau an diesen Punkt auch. Wenn der König da ist, dann können diese Kreisläufe ein Ende finden. Und wir haben die, der Ursprung sozusagen davon, warum wir immer wieder in diesen Kreislauf fallen, warum wir immer finden, dass andere Götter attraktiv sind. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hingehen würden und uns irgendwelche Steine aufstellen würden. Ja, das gibt es auch, aber es ist nicht so häufig. Aber wir gucken uns ja auch um bei den Menschen um uns und sehen Sachen, die in den Mittelpunkt ihres Lebens rücken, die total spannend sind. Ja, ich sag mal, Geld zum Beispiel. Oder Erfolg. Ja, oder Beziehungen, gutes Ansehen, berühmt sein und so weiter. Es gibt ja eine ganze lange, lange Liste von Dingen, die man als wichtig erachten kann. Und wir haben aber genau die Situation, die Gideons Vater beschreibt, dass das alles Sachen sind, die nicht für uns kämpfen werden. Ein bisschen überspitzt gesagt, meinem Geld ist es egal, ob ich das besitze oder ob es bei jemandem anders liegt. Ne? Mein Geld wird nicht aufstehen und sagen, der Tobias, das ist so ein Guter. Für den, ich weiß, du wirst überhaupt nicht, was Geld machen kann, das ist ja, na gut. Aber, ne? Und aber in dem Augenblick, wo ich mich anfange, mich auf solche Sachen zu verlassen, werde ich immer wieder an den Punkt kommen, wo ich merke, dass es eine falsche Hilfe ist. Ne? Wir erleben gerade, dass unsere Wirtschaft sehr stark durchgeschüttelt wird und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch in Situationen gekommen sind, wo ihr gemerkt habt, dass egal wie viel Geld ihr habt, Unsicherheit darüber entsteht, wie es damit weitergehen soll. Ne? Und es ist auch so, ich weiß nicht, wenn man Superreiche kennt, ich habe so ein paar Kommentare mal von Leuten gelesen, die sehr viel Geld gemacht haben in ihrem Leben, die klingen alle nicht so, als wären sie glücklich damit, dass sie jetzt sehr viel Geld haben und sagen sich so, jetzt bin ich gut abgesichert. 50 Häuser in den edelsten Gegenden, die geben mir jetzt Sicherheit. Ja, sondern es ist immer ein bisschen mehr müsste es noch sein. Ne? Weil da keine Sicherheit rauskommt. Und Gott weiß das. Und wenn wir, das fängt ja schon sozusagen diese ganze Haltung von uns immer zu versuchen, uns um uns selbst zu kümmern, unsere eigene Kraft zu benutzen und uns unsere eigenen Lösungen zu suchen, ne, das ist eine leider urmenschliche Eigenschaft. Und urmenschlich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, denn das hat mit den beiden Urmenschen angefangen. Das klingt jetzt irgendwie nach Höhlenmensch, das meine ich damit nicht, sondern mit Adam und Eva, ne, im Paradies angefangen, die zu Gott gesagt haben, wir möchten selber Erkenntnis haben, wir möchten selber entscheiden dürfen. Und seitdem sind wir in diesem Kreislauf, dass wir eigentlich versuchen, unsere eigenen Lösungen zu finden und immer wieder erleben, dass unsere eigenen Lösungen nicht funktionieren. Und Israel bekommt dann einen König, nachdem sie kurz versuchen, also der Sohn von Gideon versucht so, tatsächlich sogar kurz König zu werden, Abimelech, wird dann nicht allgemein akzeptiert, verschwindet dann wieder und dann geht es mit den Richtern weiter. Und abgelöst werden sie dann von König Saul. Der ist auch kein unglaublich guter König. Ja, er ist von Gott berufen, Gott wollte ihn auf Bitten des Volkes hin und ersetzt wird er dann durch David, der große König. Aber nach David geht es dann auch wieder bergab. Ne? Also so ein bisschen die hinteren Teile von dem König, von den Königreichen, das liest sich auch so ein bisschen wie Richter, dass ein König, der Gott gesucht hat und der Gott in den Mittelpunkt gestellt hat, da ging es dem Volk gut. Und wenn du einen König hattest, der Gott nicht in den Mittelpunkt gestellt hat, dann ging es mit dem Volk wieder bergab. Nur, dass sie diesmal nicht zu Gott gegangen sind und geschrien haben, gib uns endlich einen König, der es besser macht, weil eigentlich klar war, wer als Nächster auf dem Thron sitzt, denn es gab eine Erbfolge. Außer beim Nordstreich, da haben sie das dann ganz viel über Staatsstreiche gemacht. Aber im Grunde genommen ist das trotzdem der Wunsch Israels gewesen, zu sagen, wir brauchen eigentlich einen König, der auf unserem Thron sitzt, der es wirklich, wirklich gut mit uns meint. Und Gott weiß, dass das keiner von uns kann. Ja, nicht mal Leute, die sich für wirklich, wirklich gut halten, sind wirklich, wirklich gut. Und deswegen greift Gott dann einige Jahre später, eine ganze Zeit später, sagt er dann, okay, gut, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass ich jemanden auf den Thron setze, der wirklich, wirklich gut ist. Und der Einzige, der wirklich gut ist, ist Gott. Ja? Und schickt dann seinen Sohn. Jesus wird Mensch. Jesus lebt hier auf Erden. Und die eine Sache, für die er gekommen ist, ist, diesen Thron wieder zu erobern, sozusagen. Ja, den hatten wir Menschen an uns gerissen im Paradies und mussten die Folgen davon tragen. Und eine der Folgen war, dass die Trennung von Gott, weil Gott gesagt hat, wenn ihr nicht bei mir sein wollt, dann müsst ihr das nicht sein, aber dann seid ihr auch von mir getrennt. Ja, und diese Versöhnung wiederherzustellen, geht Jesus dann letztendlich ans Kreuz. Und das Kreuz ist dann der Punkt, wo Jesus die Trennung von Gott auf sich nimmt. Ja? Und mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus stirbt am Kreuz und trägt damit die ganze Schuld, die wir mit unseren ganzen Versuchen, die Sachen selber zu machen, auf uns geladen haben. Und wird von Gott aber wieder auferweckt zum Leben und ist seitdem der ewige König. Und unter diesem König hört dieses dauernde, wir müssen vor Gott wegrennen, wir brauchen eigentlich jemanden, der uns rettet und so weiter, kann aufhören, weil es jemanden gibt, der immer da ist. Wir haben einen Richter, der nicht irgendwann stirbt und uns dem Zerfall wieder überlässt, sondern wir haben einen Richter, der auf dem Thron sitzen bleibt. Ne? Und egal, wo wir stehen, ja, ob wir sozusagen ganz am Anfang von Gideons Reise mit Gott stehen, wo wir uns versuchen, obwohl Gott, Gideon ja auch, und sein Vater vor allen Dingen und so weiter, und das ganze Dorf und ganz Israel, sich versucht hat, auf andere Götter zu stützen und die Hoffnung hatte, dass diese anderen Götter, die sie sich von außen importiert haben, ihnen jetzt genauso helfen würden wie den Völkern außen. Ja, oder was dann die Äquivalente unserer Götter sind. Oder ob wir Schritte mit Gott gehen und trotzdem immer wieder erleben, da steht ein Feind in unserem Leben. Da stehen Sachen in unserem Leben, die passieren, wo dringend Gott eingreifen muss. Ja? In all dem sagt Gott, erstmal Gott mit dir. Ich bin dabei. Ich bin bei dir. Und du bist mein Held. Ja? Und zwar nicht, weil du Großes getan hast, sondern weil Jesus Großes getan hat. Und weil Gott uns anschauen kann und seinen Sohn in uns sieht und sagt, ich kann dich Held nennen, weil ich weiß, dass alles Heldenhafte, was passieren kann, was passieren musste, bereits passiert ist. Und das ist das, wozu Gott uns einlädt, zu sagen, komm, egal wo du stehst, nimm mich an die Hand und wir kümmern uns um die Sachen, um die Probleme in deinem Leben. Vielleicht nicht auf die Art, wie du sie erwartest. Ja? Gideon macht sich die Mühe und sucht 22.000 Leute und Gott schickt 21.700 davon wieder nach Hause. Aber trotzdem macht Gott, wofür er gekommen ist. Und Gott kämpft für Gideon. Und dann haben wir wieder das, was Gideons Vater gesagt hat. Ne? Wenn Baal wirklich Gott wäre, dann soll er sich um sich selbst kümmern. Und genau das tut Gott gleich von Anfang an. Er kommt in Gideons Leben und er kämpft gar nicht so sehr für sich selbst, sondern für uns. Er kämpft für Gideon, er kämpft für Gideons Volk. Und genauso kommt Gott zu uns, bietet uns das an und sagt, ich muss nicht für mich selbst kämpfen, aber ich kämpfe für euch. Ich kämpfe für dich in all den Problemen, die du siehst. Jetzt gibt es ja noch die andere Möglichkeit. Gideon kam, das habe ich vorhin gesagt, kommt sozusagen als Feigling. Und wenn man sich seine Lebensentwicklung ansieht, dann sieht man, je mehr er Gott vertraut und je mehr er mit Gott unterwegs ist, desto stärker wird er und desto mehr wird er zu dem Held, den Gott am Anfang schon gesehen hat. Es gibt ja auch die andere Möglichkeit. Und als Beispiel dafür will ich kurz einen der Jünger Jesu nehmen, der leider eine etwas schlechte Reputation hat. Jesus war mit seinen, als er auf der Erde gedient hat, hatte er 12 beste Freunde sozusagen, 12 Leute, die ganze Zeit um ihn waren. Und dann gab es noch einen ganzen Haufen anderer Leute, die immer mit ihm unterwegs waren. Und einer von diesen 12 Leuten ist Thomas. Und der wird nicht häufig erwähnt, leider. Wir wissen nicht zu viel über Thomas. Aber alles, was ich gelesen habe und immer wieder, wenn ich mir das sozusagen vor Augen führe, wie Thomas war, das muss ein krasser Typ gewesen sein. Die erste Situation, wo Thomas sozusagen redet überhaupt, der wird immer mal wieder in so irgendwelchen Namenslisten erwähnt, dass es ihn gab. Aber die erste Situation, wo Thomas redet, steht fest, dass Jesus jetzt nach Jerusalem gehen will. Und es ist im Grunde schon klar, in Jerusalem sitzen die Leute, die Jesus gerne umbringen würden. Und das wissen die Jünger auch, dass das so ist. Und Thomas, und alle sagen so ein bisschen so, echt, müssen wir das? Ist das eine gute Idee? Und Thomas sagt, na, lass uns nach Jerusalem ziehen, dann sterben wir halt zusammen. Nicht wirklich feige, finde ich. Der war der festen Überzeugung, dass sie alle in Jerusalem umgebracht werden und hat gesagt, dann, wenn das so ist, dann ist das halt so. So, ich glaube aber im Kopf von ihm war so ein bisschen dieses, die letzte glorreiche Schlacht. Ja, wir nehmen so viele mit, wie wir können und gehen halt dabei drauf und gehen in die Geschichtsbücher ein oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Ja, aber so ein bisschen. Und dann passiert, dass sie gehen nach Jerusalem und statt der letzten Schlacht ist Jesus total nett und freundlich zu allen. Und es passiert, was die Jünger vorher schon dachten, Jesus wird hingerichtet und umgebracht. Und damit kommt Thomas nicht klar. Ja, denn Thomas wollte draufhauen. Und es ist auch dann so, dass er sozusagen bei den Treffen der Jünger nach der Kreuzigung Jesu ist er am Anfang auch gar nicht dabei. Und dann erscheint plötzlich am dritten Tag Jesus. Jesus ist wieder auferstanden, erscheint seinen Jüngern. Und Thomas ist aber nicht dabei. Und die Jünger kommen aber zu ihm hin und sagen, du Thomas, pass mal auf, Jesus ist auferstanden. Und dann kommt es halt zu der Szene, für die Thomas bekannt ist, was ein bisschen schade ist, finde ich, weil er dann sagt, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht, dass Jesus wieder auferstanden ist, denn es passt nicht in das, was ich mir vorgestellt hatte. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser einsame Tod am Kreuz, dass das jetzt das Ziel gewesen ist von dem, was Jesus wollte. Und deswegen glaube ich das erst, wenn ich meine Finger in seine Wunden lege. In die Löcher in den Händen und in die Speerwunde in der Seite. Erst dann glaube ich das. Aber er vertraut seinen Freunden ausreichend genug, um mit ihnen zusammen zu kommen. Also in dieses Gebetsraum oder wo die sich getroffen haben, zu kommen. Und siehe da, Jesus kommt und geht direkt auf Thomas zu und hält ihm seine Hände hin. Und in dem Augenblick, wir wissen nicht mal, ich weiß, es gibt ganz viele Bilder davon, wie Thomas seinen Finger in die Wunden steckt. Aber ehrlich gesagt steht es im Text gar nicht, sondern Thomas bricht vor Jesus zusammen und betet ihn an. Und es muss bei Thomas in dem Augenblick Klick gemacht haben. Denn Thomas bleibt krass, finde ich. weil er der Einzige, also wir wissen dann biblisch gar nicht mehr so viel von ihm, aber es gibt sozusagen frühchristliche Berichte, was er dann gemacht hat. Und er war von den 12 Jüngern und von den Nachfolgern Jesu der Einzige, der die damalige Zivilisation verlassen hat und ins Land der Barbaren gezogen ist. Ja, das heißt, er hat das Römische Reich verlassen, gen Osten, um in Indien zu evangelisieren. Und die Grabeskirche von Thomas steht an der Ostküste Indiens. Das heißt, er ist am Strand, auf der anderen, von uns aus gesehen, auf der anderen Seite Indiens, ist er dann umgebracht worden. Ja? Und persönlich finde ich das echt faszinierend, aber ich finde es auch wie gesagt, das andere schöne Bild, weil er sich in vielerlei Hinsicht ähnlich entwickelt wie Gideon, nachdem sie Gott getroffen haben. Gideon kam von der Ich bin feige, ich schaffe gar nichts Seite. Thomas kam von der Ich kann das alles alleine Seite. Aber sie begegnen beide Jesus und erleben beide, letztendlich können wir es überhaupt nur mit Gott. Und das ist, wie gesagt, Gottes Einladung an uns. Egal, wo wir stehen, Gott streckt uns seine Hand entgegen und sagt, ich kenne die Feinde in eurem Leben, viel besser als ihr die selbst kennt. Und ich weiß, was die richtige Lösung ist. Nehmt meine Hand und wir machen das gemeinsam. Ich werde jetzt gleich beten, das Lobpreisteam kann auch schon mal nach vorne kommen, aber kurz ein Hinweis, während wir jetzt hier gleich wieder singen, wird es hinten Leute geben, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht jemanden, mit dem ihr reden oder beten möchtet, sei weil Gott Sachen angestoßen hat, weil Gott irgendwas euch gezeigt hat, dann sucht Gebet. Und für all die Leute, die nicht hier sind, auch ihr könnt euch ans Gemeindebüro wenden oder so, sucht euch Leute, wenn Gott mit euch redet, lasst das nicht verstreichen, sondern sucht Leute, mit denen ihr beten könnt, mit denen ihr reden könnt. Danke, Papa, dass du für uns kämpfst, dass wir nicht alleine dastehen und gucken müssen, wo wir bleiben, sondern dass du weißt, wie es uns geht, wo wir stehen und was wir brauchen und dass du für uns kämpfst, dass du kein Gott bist, der unfähig ist, sondern ein Gott, der mehr als fähig ist. Und danke, dass du uns dieses Angebot machst, dass du uns deine Hand hinhältst und dass du uns zeigst, was mit dir alles möglich ist und dass du uns Helden nennst. Amen.